Herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Soccer Kinetics Podcasts. Das Warten hat ein Ende. Wir sind dem Launch heute auch tatsächlich schon voller Vorfreude entgegengefiebert und haben 10 spannende neue Episoden für dich vorbereitet, nachdem ja unsere erste Staffel, Alex, so würde ich sagen, echt ein Erfolg war. Wir haben ganz, ganz viele positive Rückmeldungen dafür bekommen. Vielen Dank, Leute, die sich tatsächlich alle Episoden angehört haben und ja, danke auch, den Podcast dann sehr gut bewertet haben. Und das hat uns natürlich alles in Summe wirklich motiviert, auch jetzt eine zweite Staffel zu machen für euch, wo wir den ein oder anderen Gast eingeladen haben, wo wir aber auch tiefergehend über Themen nochmal sprechen, die euch jetzt auch besonders interessiert haben, die letzten Wochen und Monate. Und natürlich neben mir, heute sag ich's mal, Alex, meine reizende Assistentin. Das war ja in Staffel 1 hier deine Nummer. Alex, ich freue mich, dass du in der Podcast-Staffel wieder gemeinsam mit mir am Start bist und wir heute über das Thema Kinderfußball sprechen und ja, darüber, wie neurozentriertes Training sich denn eigentlich mit Kinderfußball verbinden lässt und das anhand unserer 3 Dimensionen, der kognitiven Dimension, der koordinativen Dimension und der visuellen Dimension. Ich bin extrem gespannt, was in dieser Auftaktfolge heute für uns drin ist.
Yes, also ich freue mich auch auf die zweite Staffel und natürlich gleich ein sehr brennendes, spannendes Thema. Ich meine, wenn ich an unsere Trainerausbildung in der Vergangenheit denke, der Großteil sind ja auch einfach Kinder- und Jugendfußballtrainer. Und klar, letztendlich ist ein Kindertraining eine Sache, wo ganz viele Besonderheiten einfach hat und ich sag mal so, ein vereinfachtes Erwachsenentraining, das einfach als Kinderfußballtraining zu verkaufen, ist auf jeden Fall viel zu kurz gedacht und dementsprechend, ja, wenn man einfach mal so über diese Dimensionen reden, was man wann machen sollte, dann gibt es auf jeden Fall einiges richtig zu machen, aber ja auch einiges, was man einfach beachten sollte, um da eine optimale Entwicklung auch auszulösen.
Ja, ich erinnere mich da vor allem auch an diese Studie, die du gerade in der Trainerausbildung auch im Skript hast. Wir waren jetzt ja neulich auch in Bingen in der Trainerausbildung und da ist dargestellt, gerade im Bereich Koordination, in welchen Altersbereichen sich verschiedene koordinative Fähigkeiten, aber auch andere Fähigkeiten entwickeln und entwickeln lassen. Und gerade das sensibilisiert ja auch einfach nochmal, wie wichtig dieses frühkindliche, kindliche Alter ist, nicht nur im Fußballtraining, sondern allgemein in der Entwicklung von Menschen.
Ja, also gerade zum Beispiel jetzt die Reaktionsfähigkeit, also wie schnell kann ich auf Signale, auf Reize reagieren, aber auch die Gleichgewichtsfähigkeit, die Differenzierungsfähigkeit, also wie gut kann ich meine Bewegung anpassen in puncto Kraft, in puncto Timing, also wie gut kann ich die Bewegung einfach differenzieren. Das sind so Fähigkeiten, die sind einfach zwischen 6 und 12 mit ganz, ganz großem Abstand am besten zu trainieren und danach wird es einfach immer weniger. Also gerade dieses Schaubild, was ich da in der Trainerausbildung zeige, das ist auch aus der Literatur entnommen. Und da wird es dann schon auch relativ, finde ich, krass dargestellt, das betone ich auch immer in der Trainerausbildung, dass ich nie sagen würde, dass einfach bestimmte koordinative Fähigkeiten ab einem bestimmten Alter nicht mehr trainierbar sind, sondern ich bin da schon einer, der sagt, hey, lifelong learning auf allen Ebenen, wenn du einfach nur weißt, wie, dann kannst du auch im Erwachsenenalter oder auch im höheren Erwachsenenalter noch koordinativ trainieren, ganz, ganz klar, und Fortschritte erzielen und es vielleicht sogar eine sehr wichtige und sehr schöne Sache, vielleicht jetzt auch in puncto Demenzprävention irgendwann oder als aktive Pause für ganz viele Berufstätige. Aber ja, wenn es einfach um Peak-Performance geht, dann sollte ich diese ersten Lebensjahre auf keinen Fall verschlafen. Und auch vor kurzem habe ich einen Kommentar unterhalb von einem YouTube-Video von uns beantwortet, wo dann, es ging irgendwie auch um Koordinationstraining in dem Video. Und dann kam also die Frage, ja okay, ab wann kann ich mit meinem Kind anfangen, Koordination zu trainieren? Und dann habe ich auch nur so geantwortet, beim Koordinationstraining gibt es keinen zu früh. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass es so wichtig ist, da einfach auch gute Reize zu setzen. Wenn man vielleicht auch nochmal kurz die Theorie, koordinative Fähigkeiten, 7 Stück, das Akronym oder die Eselsbrücke ist der Dorfkrug. Also jeder Buchstabe hat quasi so eine Fähigkeit darstellen, Differenzierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit. Rhythmusfähigkeit ist F, steht nur für Fähigkeiten, dann Kopplungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Krug, Umstellungsfähigkeit und Gleichgewichtsfähigkeit, jetzt haben wir schon. Und das sind eben die Fähigkeiten, die Koordination ausmachen, wo man auch die Koordination so ein Stück weit dann auch beschreiben kann. Und da sollte ich eben im Kindes- und Jugendalter ganz, ganz starken Fokus drauf setzen und das kann ich einfach erreichen, indem ich beispielsweise auch ein großes Bewegungsangebot, eine große Bewegungsvielfalt den Kindern anbiete. Ganz banal diese ganzen Basic Lauf, Sprungformen, Grabbeln, Hangeln, diese Möglichkeiten, Lauf-ABC, verschiedene Steps, verschiedene Jumps, verschiedene Skips, dann aber auch gleich irgendwie in die Kopplung reingehen, dass man verschiedene Bewegungen koppelt. Dann eben auch, ja, so Grabbeln, Ringen, verschiedene Animal Moves, wo wir auch ein großer Fan von sind. Also gleich von Anfang an dieses Bewegungsrepertoire, diesen Werkzeugkasten so voll wie möglich macht. Und dann hat man da, glaube ich, schon ja viel, viel richtig gemacht. Und all das, was ich bisher gesagt habe, jetzt verfalle ich schon wieder in den Monolog, gell? All das, was ich bisher gesagt habe, da ist noch nicht mal der Ball dabei. Also, und dass der Ball natürlich dann auch zeitnah mit dabei sein soll, ist völlig klar. Aber auch da kann ich ja natürlich wieder ganz, ganz breit trainieren, verschieden große Bälle nutzen und da mich einfach Vollgas austoben. Um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen.
Immer wieder überragend. Man wirft ein Stichwort rein und der Mann legt los.
Let's go.
Sehr, sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Also Koordinationstraining, lass uns gerne mal in der Dimension dann auch gleich bleiben, wenn wir die jetzt so schon aufgemacht haben. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört und was mit Fußballtraining zu tun hat, der weiß, dass Koordinationstraining sehr, sehr wichtig ist.
Das Training der Trainierbarkeit.
Und ich habe einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. So die ersten denken natürlich immer gleich an Koordinationsleiter, aber ich glaube, du hast jetzt gerade auch schon sehr gut ausgeführt, was kann ich denn abseits der Koordinationsleiter noch machen? Aber wo dann viele Trainer dann schon Herausforderungen haben, ist bei der Frage, was kann ich denn mit Ball eigentlich machen im Koordinationstraining, insbesondere mit Kindern? Ich glaube, das ist so der Übergang zu, wow, okay, jetzt muss ich mich echt nochmal aus der Komfortzone rausbewegen, weil an der Leiter und jetzt gerade hüpfen, springen, da weiß man dann oftmals so ein bisschen auch aus dem logischen Denken raus, was kann ich machen, aber mit Ball, wie mache ich ein gutes Koordinationstraining für Kinder mit Ball?
Ja, gute Frage. Also erster Impuls für mich ist jetzt einfach mal, verschiedene Bälle zu nutzen, um gerade da auch wieder diese Differenzierungsfähigkeit anzusprechen, wo ich gesagt habe, dass die eben besonders gut trainierbar ist in jungen Jahren, dass man natürlich auch ganz, ganz viel den schwachen Fuß will ich gar nicht sagen, ja, den 1B-Fuß auch mit dabei hat am Start. Und dann kann ich da natürlich auch verschiedene Formen irgendwie vorgeben, wie ich den Ball zu dribbeln habe, dass einfach immer auch irgendwo die Außenseite, der Spann, die Innenseite mit dabei ist, die Sohle, dass vielleicht auch mal eine zweite Bewegungsaufgabe noch stattfindet, wo man oben dran einfach noch einen Ball von rechts, von der rechten in die linke Hand wirft. Dass man sich mit Ball einfach auch ganz vielfältig bewegt, dass man verschieden passt, verschieden dribbelt, Fehler zulässt, dass man auch immer wieder bewusst Differenzen einbaut und dass man vielleicht irgendwie, ja, vielleicht mal so vom Boden aus einen Ball dann spielen muss oder passen muss, dass man übertreibt in den Bewegungen, dass man da einfach auch so ein großes Repertoire an Bewegungen mit Ball abbildet irgendwo. Oder hast du da noch irgendwie Impulse dazu?
Ja, ich glaube, es geht tatsächlich, gerade wenn wir es jetzt auch aus einer technischen Dimension denken, und dann wird es ja für Trainer immer besonders interessant, wann kann ich Koordination tatsächlich mit Technik in Verbindung bringen, wann kann ich das vielleicht sogar gleichzeitig trainieren. Letztlich ist ja die Technik eigentlich auch Koordination, wenn man so will, weil es geht ja um die Feinabstimmung der Gelenke, der Muskulatur zur Ausführung einer gewissen Bewegung. Und ich glaube, da hast du gerade so den Punkt auch getroffen, wenn du sagst, naja, Außenseite, Innenseite, Spann, Hacke, all das ist natürlich auf jeden Fall ausschlaggebend für ein ja gutes Techniktraining und gleichzeitig dadurch auch ein gutes Koordinationstraining, weil ich habe natürlich wahnsinnig vielfältige Bewegungsreize und die sind einfach im Koordinationstraining essentiell. Also Vielfalt ist ja King.
Genau, also die drei Prinzipien vom Koordinationstraining, von einem guten Koordinationstraining, ist einmal die Vielfalt, einmal die Neuartigkeit und einmal die Freudbetontheit. Und bei all dem, was man mit Ball macht, jonglieren, passen, dribbeln, Torschuss, Spielform, mit eben diesen koordinativen Reizen, sollte man auch immer schauen, dass die Kids da auch Spaß haben, weil nur dann bleiben sie auch ja dem Fußball irgendwo treu.
Okay, das heißt, wir fassen nochmal zusammen, Koordination ist essentiell im Kindertraining. Ich kann es ohne Ball trainieren. Haben wir gesagt, Leiter ist ein sehr einfaches, greifbares Beispiel, aber ich kann auch durch verschiedene Sprünge, mir fällt da zum Beispiel auch ein, Alex, dass wir einmal in einer Trainerausbildung allein schon, ich glaube, es war die Präsenzweiterbildung, dieses verschiedenartige Aufstehen, also hinfallen, wieder aufstehen, auf immer verschiedene Art und Weise, eine Minute lang
ohne oder
wie lange wir es gemacht haben, ohne Hände. Auch das sind ja so koordinative Reize ohne Ball, die ich einfach locker mal reinbringen kann in so ein Warm-up.
Easy going. Und dann habe ich gleich noch einen schönen Nebeneffekt, weil einfach, wenn Kinder nicht lernen zu fallen, dann lernst du das als Erwachsener auch nicht mehr so gut. Und dann passiert halt irgendwas Dummes, dass du in deinen 40ern mal auf der Straßenbahn, auf dem Straßenbahngleis, was ein bisschen glatt ist, ausrutscht und du irgendwie nie gelernt hast zu fallen, dich abzurollen und dann dich halt dumm verletzt möglicherweise. Also auch das war damals auch bewusst eine Übung von mir, die damit reinspielen sollte, dass man auch gerade sowas mit den Kindern übt. Und vielleicht noch eine Sache von mir, was kann ich denn vielleicht so falsch machen als Trainer im Koordinationsbereich, im Kind- und Jugendbereich? Und ich glaube, gerade wenn du vielleicht dann als Trainer auch mal sagst, okay, hey, wir machen jetzt heute eine andere Sportart, wir wollen heute so ein bisschen mal Handball oder Basketball spielen und die dürfen jetzt heute auch mal die Hand nutzen und vielleicht auch häufiger mal in andere Sportarten switcht, dann ist es ja was auf einer koordinativen Ebene oder was in puncto Bewegungsvielfalt eigentlich ideal ist. Weil ich stelle es mir immer so vor wie so eine Art Pyramide. Wenn ich später in einem Erwachsenenalter Spitzenleistung erbringen möchte, dann muss vor allem unten die Grundlagenausbildung sehr, sehr breit sein. Also da gibt es ja auch viele Historien von ganz tollen Sportlern, Nowitzki, Roger Federer, die alle multisportiv groß geworden sind. Und als Trainer können wir vorstellen, dass man da vielleicht häufig so ein bisschen Angst hat, dass die Eltern irgendwie sagen, hey, mein Kind ist ja hier zum Fußballspielen, warum wird in jeder zweiten Einheit irgendwie 20 Minuten eine andere Sportart gemacht? Gerade im Kinderbereich ist es aber eigentlich eine überragende Sache, weil da wird neben der Koordination beispielsweise auch die Kreativität relativ gut geschult. Da gibt es eine spannende Studie, wo auch dargestellt wird, dass sich dadurch einfach auch die Kreativität oder dass mehr kreative Lösungen geschaffen werden, wenn ich einfach verschiedene Ballspielformen gemacht habe in meiner Kindheit, weil ich natürlich in Basketball und Handball kann ich ganz anders von A nach B bringen, weil ich ihn werfen kann, als vielleicht im ersten Moment ein Fußball, weil mir da zu dieser Zeit vielleicht noch die technischen Fähigkeiten fehlen, aber ich habe diese Lösung schon mal irgendwie auf dem Schirm, dass ich auch da drei Leute überspielen kann und das verschafft einem im Kopf einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten, um da irgendwie auch dann kreative Lösungen zu finden.
Ja, cool. Ich war schon in der Zusammenfassung, aber ja. Glaube ich nochmal, ein sehr, sehr cooler Schwenk auf jeden Fall. Genau, also wir haben jetzt gerade nochmal durch den Beleg gerade dabei zu sagen, Koordinationstraining ohne Ball super möglich, perfekt, aber eben auch mit Ball. Und da haben wir, glaube ich, auch gute erste Impulse gegeben. Weitere Übungen hast du natürlich immer auch bei uns im YouTube-Channel und Trainingspaket, Trainerausbildung. Du kennst ja die Kanäle. Und yes, deswegen glaube ich, interessant. Und du hast gerade jetzt nochmal einen wichtigen Punkt gesagt. Was kann ich denn falsch machen eigentlich im Koordinationstraining? Ist ja dann so vielleicht auch die Frage, die man sich stellt.
Und zu viel wiederholen, zu linear, zu monoton, zu sehr nur Fußball, 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 Torschuss einschleifen und so weiter und so fort. Es gibt nur diese eine Zieltechnik und die muss ich jetzt einfach bis zum geht nicht mehr einüben. Das ist relativ langweilig.
Und überholt.
Ja.
Okay. Next. Gehen wir zur Kognition. Ich glaube, Koordination, Kognition ist immer schön auch in Kombi. Was gibt's da von deiner Seite aus in Verbindung mit Kinderfußball zu sagen?
Ja, im Endeffekt werde ich mich jetzt wahrscheinlich teilweise stark wiederholen zu dem, was ich im koordinativen Bereich gesagt habe. Also auch die Kognition oder auch die exekutiven Funktionen, also diese geistigen Prozesse, die Aufmerksamkeit, Verhalten und Emotionen steuern, zielgerichtet steuern, die entwickeln sich vor allem auch im Kindes- und Jugendalter extrem gut und da auch einfach ganz früh mit den Impulsen, mit den Aufsetzern anfangen zu arbeiten. Also gerade die Inhibition, die kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis. Es gibt ja verschiedene Verläufe von diesen drei Teilbereichen der Exekutivfunktion. Beispielsweise das Arbeitsgedächtnis verdoppelt sich zwischen dem 10. und dem 15. Lebensjahr. Das sind so Sachen, wo ich vielleicht mal gehört haben sollte, aber auch nicht zwingend muss. Ziel ist einfach, dass ich auch die Spieler kognitiv in diesem Alter schon ganz früh fordere und natürlich vielleicht nicht überfordern jetzt, wenn ich irgendwie an Bambini spiele oder so denke, aber da einfach auch schon mit ersten Reizen arbeite, mit vielleicht besonderen Provokationsregeln in Spielformen, aber vielleicht auch schon mit einer Passübung, wo ich da schon kognitiv arbeite. Also auch hier, ja, es gibt eigentlich kein zu früh. Und was vielleicht noch ein ganz schöner Nebeneffekt ist, wenn ich eben kognitiv auch mit Kindern arbeite, ich sag mal, dieses kognitive Training jetzt bei einem Ü30-Spieler, Bezirksliga-Niveau, das noch irgendwie mit reinzubringen, der sein Leben lang anders trainiert hat und der vielleicht auch gar nicht mehr so hungrig ist, sich zu verbessern, da stößt vielleicht erstmal so ein bisschen auf Granit oder auf Ablehnung. Ist überhaupt nichts gegen Ü30 Bezirksligaspieler, das wäre ich mittlerweile wahrscheinlich auch.
Wer weiß, vielleicht gibt es nochmal ein legendäres Comeback von
dir.
Einmal im Jahr safe im Unternehmenscup.
Beim Unternehmenscup, beim Dani Reich, genau. Grüße gehen Rauch.
Ganz stolz hier geradeaus auf unseren Pokal,
genau,
den wir gesahnt haben.
Grüße gehen an Daniel. Aber in dem Moment, wo ich bei Kindern das einfach schon relativ etabliere, dass irgendwo auch kognitiv trainiert wird, so, und die kennen es nur so, dann bin ich, glaube ich, in dieser ganzen Fußballgeneration in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sind wir da auch schon mal ja wesentlich weiter, dass sich das einfach schon so etabliert hat, weil es selbst die ganz Kleinen schon kennen.
Ja. Ja, und das Schöne ist ja auch da immer, wie in allen Dimensionen, also egal, ob wir jetzt über Koordination, Kognition, Visualtraining sprechen, durch die Kombination mit Bewegung entsteht ja dann eigentlich erst die Magie, die wir dann brauchen. Also es geht ja gar nicht um isoliertes Kognitionstraining, isolierte Bewegung, sondern durch diese Verbindung.
Dann habe ich sogar noch diese synergetischen Effekte. Also ja, Vollgas.
Ja, und um dir einfach mal nochmal ein praktisches Beispiel jetzt auch zu geben, das du dann so umsetzen kannst. Überleg mal, wenn du jetzt mit deinen Jungs, Mädels im Kindesalter dann im Findentraining bist. Es geht um Übersteiger. Es geht vielleicht auch darum, dass sie sich mal frei ausprobieren. Dann macht der eine, hat dann so eine Zidane-Wende schon mal gesehen oder der andere macht so einen Ronaldo-Job und die foppen ein bisschen rum. Dann kann ich jetzt entweder sagen, okay, wir trainieren hier den Übersteiger, da machen wir die Zidane-Wende und so weiter. Oder du sagst halt, hey, wenn ihr auf den Gegner zudribbelt, so, du spielst einen Pass an, du dribbelst dann auf ihn zu und wenn der den Pass gespielt hat, 1 sagt, musst du den Übersteiger machen, wenn der 2 sagt, machst du die Zidane-Wende und wenn der 3 sagt, machst du den Ronaldo-Job, dann hast du halt direkt so eine Entscheidungsfindung mit eingebaut, welche Finte jetzt gemacht werden muss. Und das ist, glaube ich, so ein relativ einfaches Beispiel, das dir zeigt, okay, ich kann halt die Techniken einfach trainieren oder ich kann halt da schon einen kognitiven Anspruch mit reinbringen und von all diesen Effekten, die wir jetzt gerade auch angerissen haben, profitieren. Und ich glaube, wenn du als Trainer in dieses Mindset reinkommst und das dann wirklich über die Dauer, Alex hat es ja gerade gesagt, wenn du so früh anfängst, ist ja noch so viel Dauer auch da und die Kinder sind noch so formbar und du bringst es über Jahre rein, die Effekte sind gigantisch. Mhm. Also es ist ja, wir sprechen ja nicht über eine Woche, sondern wir sprechen dann über 5, 10, 15, 20 Jahre, wo die dann einfach völlig anders geframed sind, wie jetzt Spieler, die das vielleicht noch nie erlebt haben. Und jeder weiß, glaube ich, wenn ich jetzt 20 Jahre lang jeden Tag Liegestütz machen würde, versus ich mache sie nicht, wie die Effekte in 20 Jahren halt sind. Also es ist halt...
Du zählst ja selber zur zweiten Gruppe,
er
oder?
Kommt jetzt wieder mit dem Fitness-Thema hier.
Kleine Side-Story, wir haben seit 1.6. Bei uns bei Soccer Kinetics
keine Werbung, eine App, mit der man in alle Studios und in teilnehmende Studios rein kann ohne Eintritt.
Genau.
Ja. Fängt mit W an, hört mit L-Pass auf.
Und Simon hatte jetzt wann den ersten Check-in? Anfang September, nach 3 Monaten.
Ja.
Das erste Mal
und
im Fitnessstudio.
Wie viel hattest du? Komm.
Ich hatte, ja gut, es hört sich jetzt so voll angebermäßig an, aber ich hatte... Ich habe schon so im Schnitt pro Monat 25 bis 28 Check-ins.
Und auch immer trainiert?
Ja, schon. Also, nein. Was ist das für eine Frage? Also, schon immer trainiert, aber halt manchmal nur. Junge. Nein, manchmal halt nur irgendwie so ein bisschen Mobility, Neuromobility, auch Gleichgewicht, Moves, Skills.
Sauna.
Boah, ich glaube, ich war, seit wir jetzt diese App nutzen, war ich nie irgendwo nur, um in die Sauna zu gehen. Also ich war vielleicht öfters mal dann danach, aber nur Sauna habe ich, glaube ich, nie gemacht.
Ja. Okay, der Faktencheck muss her. Naja, okay, also kognitive Dimension. Was kann ich falsch machen in der kognitiven Dimension im Kinderfußball?
Was kann ich falsch machen? Ja, wenn du gar nichts machst, dann ist Kacke und vielleicht irgendwie...
Und wenn du es zu kompliziert machst,
genau,
finde ich.
Ja.
Also wenn du anfängst, einfach zu viele Regeln zu erfinden, zu erklären, die Übungsform zu kompliziert machen, sodass Spielen verhindert wird, dann ist es aus meiner Sicht
sehr guter Punkt.
Ein klarer Fehler, also eine Art der Fehler, die man eben nicht machen sollte. Es gibt ja auch die guten Fehler, wir haben es ja in einer anderen Folge schon mal besprochen, die einfach das Lernen fördern, die ich gerade im Technikbereich brauche. Aber das ist so ein Fehler als Trainer, wenn du es zu kompliziert machst, zu lange Erklärungszeiten hast, zu viele Regeln irgendwo auch reinsetzt, um es kognitiv möglichst anspruchsvoll machen zu wollen. Wir unterscheiden da ja auch immer kompliziert, komplex. ich kann durch sehr einfache Regeln eine sehr komplexe Spielform bauen. Die versteht jeder sofort. Also wenn ich zum Beispiel beim Rondo, wenn wir jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen raus vom Kinderfußball, so ein bisschen in den Jugendfußball, wenn ich dann anfange Rondos zu spielen und ich baue so eine 1-2 Pflichtregel rein, also ein Kontakt, der nächste muss 2 nehmen. Das ist eine sehr einfache Regel, aber das Spiel wird dadurch sehr komplex, weil ich muss natürlich dann checken, okay, wie spiele ich den an, wenn der nur einen Kontakt hat, spiele ich lieber den an, nehme ich jetzt strategisch nur einen, dass der nächste 2 hat. Also da passiert wahnsinnig viel mit so einer einfachen Regel. Und das ist ein gutes Beispiel, wie ich halt kognitiv herausfordern kann, ohne es kompliziert zu machen. Und das möchte ich dir mitgeben, wenn du den Podcast hörst. Das ist brutal wichtig aus meiner Sicht in der kognitiven Dimension.
100%. Also spielen ist da für Kinder dann doch irgendwie so, so wichtig. Aber das kann ich auch wunderbar mit wie du es gerade gesagt hast, mit so geschickten kognitiven Regeln ganz gut lenken.
Genau. Und ich finde, man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, um auch das Maß zu kennen. Also stell dir vor, du bist Koch und dann sind für mich diese neurozentrierten Aufsätze, kognitiv, koordinativ, visuell, sind immer so ein bisschen die Gewürze, die ich reingebe. Weißt? Also es ist so, dass man sich mal ungefähr die Dimension vorstellen kann. Es soll nicht das ganze Gericht dominieren, sondern es ist die Würze. Ich gebe hier einen Aufsätze rein, ich gebe da einen Aufsätze rein, ich mache das, aber es macht einfach dann das Techniktraining schmackhafter, aber du hast trotzdem den Fokus einfach noch auf die Technik, auf das Gericht.
Geiles Beispiel. Ich
immer eine ganz guter bildlicher Vergleich eigentlich. So auch nicht die Gefahr, dass du es übertreibst dann am Ende. Ja. Visuell, Teil 3.
Wahrscheinlich das Komplexeste, würde ich sagen, weil natürlich das Auge noch sehr stark formbar, veränderbar im Kindesalter ist. Also nicht umsonst gab es ja auch oder gibt es diese Augenpflaster oder diese Flüssigkeiten, die man dann ins Auge reintut bei so einer Amblyopie, also Schwachsichtigkeit, wo ein Auge einfach nicht so gut funktioniert und dass sich das andere noch ganz einfach gesprochen verbessert, weil das vermeintlich gute Auge so ein bisschen ausgeschaltet wird. Da wäre ich gerade auch als Coach, der da keinen therapeutischen oder funktional optometristischen Background hat, immer sehr, sehr vorsichtig. Und da würde ich sage jetzt mal, nicht ohne Erfahrung oder diesen entsprechenden Background würde ich da noch gar nichts machen. Also vielleicht kann man mal kurz mit einer Augenklappe so als differenzielles Element, so à la heute spielen wir mal als Piraten, mal kurz was machen für 1, 2, 3 Minuten, aber auch das würde ich gar nicht lange machen, sondern eher ja so als differenzielles Element im Sinne vom differenziellen Lernen mal mit einbauen. Aber
oder so als Aha-Effekt mal zu sagen, schaut mal, wie schwierig es ist, den Ball anzunehmen, wenn ich nur ein Auge zur Verfügung habe. So, jetzt habe ich wieder beide.
Ja.
Genau, ja.
Voll. Und dann geht es mir eigentlich eher auch viel darum, dass ich vielleicht auch Spiel- und Übungsformen schaffe, wo ganz, ganz viel der Schulterblick irgendwie mit eingebaut ist, dass das frühzeitig eine Routinebewegung irgendwie wird, aber da jetzt mit spezifischen visuellen Tools oder Übungen schon gezielt zu arbeiten für den klassischen Coach, sehe ich wenig bis gar nicht im Kinderbereich.
Okay, das heißt, also ausrüstungstechnisch würdest du dich da nicht ausstatten, sondern eher halt schauen, wie kann ich Blicke provozieren? Also ohne jetzt auf die Augen im Detail einzugehen, mit einem Auge zu arbeiten oder mit speziellen, Sarkaden oder so. Du würdest einfach schauen.
Also das kann man machen, aber das machst du eher im Therapiesetting und nicht in so einem Fußballtrainingssetting.
Voll. Und dann aber eben zu schauen, wie kann ich halt möglichst viele Blicke einbauen. Also wenn ich beispielsweise Übungen habe, wo halt viele unterschiedlich farbige Hütchen eine Rolle spielen und ich muss halt eine Aktion vielleicht ausführen oder den Ball mit dem rechten Fuß dribbeln, wenn dann das weiße Hütchen vom Trainer hochgehalten wird und wenn das blaue Hütchen vom Trainer hochgehalten wird, muss ich vielleicht mit links dribbeln, dann habe ich ja automatisch auch schon so diese Aufgabe, hey, ich muss ständig mal hochschauen zum Trainer, welches Hütchen hält der hoch? Mhm. Also so den Blick lösen, Blickstrategien entwickeln, wann schaue ich zum Ball, wann schaue ich hoch, sowas finde ich.
Nehme ich das Ganze überhaupt wahr? Drehe ich mich nur oder nehme ich es auch wirklich wahr?
Ja, nehme ich es peripher vielleicht sogar schon wahr, wohl wissend, dass natürlich das periphere Sichtfeld bei Kindern vielleicht noch gar nicht so ausgeprägt ist. Oder gibt es da, wie ist denn da die Informationslage so?
Weiß ich nicht.
Okay. Heißt, da ist es auf jeden Fall möglich, dann schon ein bisschen zu spielen. Okay, was ist, wenn ich denn was scharf sehe? Was sehe ich denn da drumrum? Also einfach so ein bisschen zu sensibilisieren schon für die Augen, für den Blick. Ich glaube, sowas macht im Kindesalter total Sinn. Das ist zumindest meine Erfahrung als Coach.
Ja, unterschreibe ich.
Schaust du auf die Uhr? Hier rein. willst du mir ein Signal geben? Wir sind am Ende, 25.
Ja, wir haben ja gesagt, so 20 Minuten plus minus, jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit.
Sehr gut. Ja, aber die ist ja immer länger jetzt. Heutzutage, also jetzt Ulm, zweite Liga, haben sie ja auch wieder ewig nachgespielt mit Elfmetern und Drama. Also von dem her, WM, 9 Minuten, 12 Minuten Nachspielzeit, also alles gut. Wir sind am Ende. Ich glaube, ein sehr schöner, kurzer Abriss zum Auftakt, Alex, in die Staffel 2, mal durch die Dimensionen nochmal geflogen, die ja unser Soccer Kinetics Training so auszeichnen. Und das eben runtergebrochen auf den Kinderfußball. Und ich bin ja selber sehr, sehr gespannt, was sich da auch in den nächsten Jahren tun wird. Also wir haben ja jetzt mit Funinho und Co. auch da wirklich sehr viel. Der DFB macht extrem viel jetzt gerade im Bereich Kinderfußball, zieht in die Vereine, gibt da Impulse. Und es sind schon tolle Entwicklungen. Und wenn wir da, glaube ich, mit Soccer Kinetics, mit neurozentriertem Training noch ein bisschen Gewürze reingeben können, so wie wir es jetzt auch versucht haben in der Podcast-Folge, dann, glaube ich, tun wir unseren Kids da was ganz, ganz Gutes. Und du vor allem als Trainer auch, wenn du jetzt bis zum Ende zugehört hast, vielen Dank dafür. Dann bist du auch auf jeden Fall auch ein Trainer, der da jetzt gebrieft ist, der für sich auch entscheiden kann, was nehme ich mir da raus, was setze ich um. Und dabei wünschen wir dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Alex, vielen Dank für deinen Input heute. Ich freue mich auf die 9 weiteren Episoden, die jetzt kommen. Wir haben ja Matthias Nowak noch zu Gast, wir haben Felix Lehmann zu Gast, wir haben Paddy Feilinger zu Gast. Da ist auf jeden Fall einiges geboten und wir haben noch die ein oder andere Folge vor der Brust.
Ja, und den ein oder anderen Überraschungsgast.
Oh, ja, stimmt. Den du ja...
Ja, muss ich, also müssen wir noch aufnehmen, aber genau, ja. Mündliche Zusage ist von 2 Leuten da.
Und die gilt.
Ja.
Okay, also vielen Dank dir. Trainier heute, worüber andere erst morgen zuhören. Ich glaube, ich habe mir noch nie versprochen bei dem Slogan. Trainier heute, worüber andere erst morgen nachdenken.
War ein langer Tag heute.
Wir sind raus. Danke, ciao, ciao. Dir. Hau rein. Ciao, ciao.